Joshua Farr. Alles im Kopf behalten. Mit lockerem Hirnjogging zur Gedächtnismeisterschaft. Wer war nochmal der Bekannte von neulich, der dir ein Praktikum angeboten hat? Wie lautet die Telefonnummer deines besten Freundes? Und was gab es gestern nochmal zum Mittag? Geht dir deine Vergesslichkeit manchmal auch so auf die Nerven? Dann lies diese Blinks und vergiss nie wieder einen Namen, eine Telefonnummer oder andere Fakten. Merke dir selbst komplizierteste Inhalte und avanciere zum Gedächtnismeister. Diese Blinks zeigen dir Techniken, mit denen das gelingt. Blink Nummer 1. Alles eine Frage der Übung. Ein gutes Gedächtnis ist schulbar. Jeder beneidet Menschen mit überragendem Erinnerungsvermögen. Wer wäre nicht gerne ein solcher Gedächtniskünstler? Doch wir alle können unsere Mneme, also unsere Erinnerungsfähigkeit, schulen und unser Gedächtnis auf Vordermann bringen. Eine herausragende mnestische Leistung ist vor allem eine Frage der richtigen Technik. Dies bewiesen die Psychologen Kay Anders Erickson und Bill Chase mit folgendem Experiment. Ein durchschnittlicher Studierender trainierte das Wiedergeben von Zahlenreihen. Anfangs konnte er sich nur bis zu 7 Zahlen in seiner phonologischen Schleife, einer Art Kurzzeitspeicher im menschlichen Gehirn, merken. Nach 250 Übungsstunden hatte er seine Erinnerungskapazität allerdings auf das 10-fache gesteigert. Auch Großmeister des Schachs sind für ihre unglaublichen Gedächtnisleistungen bekannt. Steckt Genie oder Übung hinter diesen Glanzleistungen? Diese Frage stellten sich russische Wissenschaftler in den 1920er Jahren und untersuchten die allgemeinen kognitiven Fähigkeiten solcher Großmeister. Das erstaunliche Ergebnis? Trotz ihrer herausragenden Leistungen auf dem Schachbrett erzielten die Spieler nur durchschnittliche Ergebnisse in den Tests des Experiments. Wie sich der Erfolg der Schachspieler dennoch erklären lässt, fand in den 1940er Jahren ein niederländischer Psychologe heraus. Er stellte fest, dass erfahrene Spieler über ein Schachgedächtnis verfügen, das ihre Wahrnehmung vom Schachbrett entscheidend prägt. Die Großmeister sehen nicht nur ein aus 64 Quadraten bestehendes Spielfeld und auch nicht die Position der einzelnen Figuren, sondern bestimmte Muster, die über Sieg und Niederlage entscheiden. Im Verlauf ihrer Karriere schärfen sie ihren Blick für diese Muster und können sich diese blitzschnell einprägen. Ihre allgemeine Gedächtnisleistung bleibt davon jedoch weitgehend unbeeinflusst. Auch wenn wir diese also für jedes Gebiet einzeln trainieren müssen, unsere Gedächtnisleistung ist nicht determiniert. Mit zunehmender Expertise auf einem bestimmten Gebiet steigt auch unser Erinnerungsvermögen in diesem Bereich. Blink Nummer 2. Die Technik macht's. Wir können uns mehr merken, wenn wir Informationen richtig abspeichern. Kannst du dir gut Zahlen merken? Dann wiederhole folgende Zahlenreihe, nachdem du sie einmal gelesen hast. 2, 4, 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 1. Keine Sorge, wenn das nicht auf Anhieb klappt. Damit bist du nicht allein, denn die meisten Menschen können sich nur etwa 5 bis 9 Ziffern auf einmal einprägen. Folglich übersteigt obige Zahlenreihe die Spanne unseres Kurzzeitgedächtnisses. Mit Hilfe eines einfachen Tricks können wir uns die lange Zahlenreihe dennoch merken und somit unsere Gedächtnisspanne erweitern. Wenn wir die Ziffernfolge in einzelne, für uns sinnhafte und folglich gut zu behaltene Abschnitte zerlegen, zum Beispiel Datumsangaben wie 24.12.2000 und 1.1.2001, werden die Zahlen gleich viel einprägsamer. Dieses Phänomen der Zerlegung eines Informationsgeflechts in größere, leichter zu merkende Informationsbündel nennt man Chunking. Chunking funktioniert mit Buchstaben genauso gut wie mit Zahlen und anderen Informationen. Die Buchstabenfolge KOPFSCHULTERNKNIEZEHEN lässt sich ebenfalls leichter merken, wenn wir sie in Kopf, Schultern, Knie und Zehen aufteilen. Durch diese Trennung reduzieren wir 22 Informationselemente auf nur 4 Informationsbündel, die zudem mit einer bestimmten Bedeutung verknüpft sind, was uns zusätzlich enorm hilft, sie zu erinnern. Eine weitere Möglichkeit, unser Erinnerungsvermögen ein wenig auszutricksen, besteht in der elaborativen Kodierung, bei der Informationselemente in vorhandene Sinnstrukturen eingebettet werden. Lange Zeit musste sich der Mensch kein abstraktes Wissen einprägen, sondern nur die Bedeutung sinnlicher Reize verinnerlichen, wie beispielsweise den Geruch giftiger Pflanzen oder visuelle Spuren zur Orientierung. Deshalb neigen wir evolutionär bedingt dazu, vor allem sinnlich erfahrene Informationen leichter abspeichern zu können. Bei der elaborativen Kodierung machen wir uns diese Neigung zunutze. Nehmen wir an, wir müssen uns eine Einkaufsliste mit Essiggurken, Käse und Lachs einprägen. Wir können uns den Inhalt der Liste besser merken, wenn wir ihn uns bildlich vorstellen. Etwa indem wir uns die Essiggurke auf unserem Tisch stehend vorstellen, neben einem aromatischen Hüttenkäse, in dem ein Lachs badet. Mit Chunking und elaborativer Kodierung lässt sich die Kapazität unseres Arbeitsgedächtnisses also enorm steigern. Blink Nummer 3. Wir können uns an Dinge erinnern, deren wir uns nicht bewusst sind. Unser Leben erscheint uns rückblickend als die Summe unserer Erinnerungen, denn ohne sie wäre unser Leben lediglich der aktuelle Augenblick. Dennoch gibt es Menschen, die ohne Erinnerungen leben. Ein berühmter Fall war der ehemalige Labortechniker E.P., der aufgrund einer Schädigung seines Temporallappens sein Erinnerungsvermögen eingebüßt hatte. Dabei litt der Patient sowohl an anterograder als auch retrograder Amnesie. Das heißt, er konnte sich weder neue Erfahrungen einprägen, noch sich an Geschehnisse erinnern, die vor dem Beginn der Erkrankung lagen. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigten jedoch, dass sich EP unbewusst Informationen merkte, auf die er durch die erworbene Schädigung aber nicht mehr zugreifen konnte. Diesen erstaunlichen Befund lieferte ein Experiment von Gedächtnisforscher Larry Squire, der amnestischen Patienten wie EP eine Liste mit 24 Wörtern präsentierte. Nach nur wenigen Minuten verloren die Patienten jegliche Erinnerung an die Wörter, vergaßen sogar, dass die Übung jemals stattgefunden hatte. Anschließend erschienen 48 Wörter auf einem Computerbildschirm, wovon die Hälfte die zuvor gezeigten Wörter waren. Jedes Wort wurde 25 Millisekunden lang eingeblendet, sodass die Patienten nur manche, aber nicht alle, mit dem Auge wahrnehmen konnten. Die Patienten wurden gebeten, die eingeblendeten Wörter laut vorzulesen. Dies gelang ihnen wesentlich besser mit den Wörtern, die sie bereits zuvor gesehen hatten. Der Schluss liegt nahe. Diese Wörter hatten sich in ihrem Unbewussten festgesetzt, obwohl die Patienten sich aktiv nicht erinnern konnten. Wir alle verfügen über bewusste sowie solche unbewussten Erinnerungen. Wenn wir schwimmen oder Fahrrad fahren, müssen wir uns den entsprechenden Bewegungsablauf nicht ständig bewusst in Erinnerung rufen. Diese Erinnerungen sind nicht deklarativ. Sie sind fest in unserem prozeduralen Langzeitgedächtnis verankert und müssen im Gegensatz zu deklarativen Erinnerungen nicht immer aktiv abgerufen werden. Blink Nummer 4. Gutes Erinnerungsvermögen war von unschätzbarem Wert in der Antike. Egal, ob es um ein Gedicht oder historische Daten und Fakten geht, sie auswendig zu lernen, erscheint uns heute überflüssig. Warum sich die Mühe machen, wenn sie online so leicht abrufbar sind? In Zeiten und in Gesellschaften, in denen Informationen nicht so einfach abrufbar waren, kam menschlichem Erinnerungsvermögen hingegen ein unermesslicher Wert zu. In Gesellschaften, in denen nur wenige Menschen lesen und schreiben konnten, sorgten professionelle Erinnerungshüter dafür, dass traditionelles Wissen weitergegeben und das kulturelle Erbe bewahrt wurde. Im antiken Griechenland verbreiteten beispielsweise Sänger die Mythen von den Göttern. Auf diesem Wege überlebten klassische Erzählungen wie Homers Odyssee viele Generationen, bis sie schließlich verschriftlicht wurden. Zahlreiche Techniken zur Verbesserung unserer Merkfähigkeit waren in der Antike wohl bekannt. Das wissen wir heute, da sie bereits in der zwischen 86 und 82 vor Christus veröffentlichten Schrift Rhetorica ad Herennium, dessen Autor anonym ist, beschrieben werden. Der berühmte Redner und römische Senator Cicero bemerkte später in seinem Werk über die Kunst des Memorierens sogar, diese Techniken seien so bekannt, dass er seine Tinte nicht für ihre Beschreibung verschwenden wolle. Große Persönlichkeiten der Antike zeichneten sich oft selbst durch ein hervorragendes Gedächtnis aus. So machte Kineas, der Bote des griechischen Königs Pyrrhos, von sich reden, weil er sich bereits einen Tag nach seiner Ankunft in Rom alle Namen der Senatoren und Adligen gemerkt hatte. Auch der König von Persien steigerte sein Ansehen, indem er sich die Namen aller Soldaten in seiner Armee einprägte. Wir sehen, dass das Erinnerungsvermögen eine hohe und verbreitete Tugend in einer Welt war, in der Bücher noch nicht leicht vervielfältigt und verbreitet werden konnten. Blink Nummer 5. Die Kunst des Erinnerns verlor mit Aufkommen des Buchdrucks an Bedeutung. In der Antike war ein gutes Erinnerungsvermögen eine äußerst geschätzte Eigenschaft. Heutzutage können sich jedoch nur wenige Menschen eines ausgezeichneten Gedächtnisses rühmen. Das hängt mit dem schwindenden Wert zusammen, der unserem Gedächtnis seit der Verbreitung der Schrift zukommt. Bevor es Bücher gab, dienten Schriftrollen als Bewahrer von bekannten Fakten und Informationen. 200 vor Christus gab es noch keine Interpunktion. Die Wörter flossen in einem scheinbar unendlichen Wortschwall ineinander, ohne dass Satzzeichen oder Wortabstände sie voneinander trennten. Das las sich natürlich schlecht, wenn man den Text nicht bereits kannte, und diente vielmehr als Erinnerungsstütze für einen bereits auswendig gelernten Inhalt. Lesen war zudem früher keine besonders geachtete Fähigkeit. Selbst berühmte Philosophen wie Sokrates sprachen sich sogar dagegen aus, in der Annahme, Lesen würde die Vergesslichkeit begünstigen und mithin intellektuellen und moralischen Verfall herbeiführen. Der radikale Imagewandel der Lesefähigkeit trat ein, als Johannes Gutenberg 1440 den Buchdruck erfand. Die Vervielfachung von Büchern war plötzlich in einem viel größeren Ausmaß möglich, da die Kosten und die Anfertigungsdauer eines Buches plötzlich drastisch sanken. So konnten sich nun auch Bevölkerungsgruppen, die über kein großes Vermögen verfügten, Bücher leisten. Zudem wurden die Bücher leichter lesbar, da Leerzeichen zwischen den Wörtern und Satzzeichen eingeführt wurden. In dem Maße, in dem die Alphabetisierung der Bevölkerung voranschritt, sank die Bedeutung des Erinnerungsvermögens. Heutzutage schlägt sich diese Entwicklung in einer dramatischen Verschlechterung unserer Merkfähigkeit nieder, da wir uns immer mehr auf externe Wissens- und Erinnerungsspeicher wie Bücher, das Internet und Smartphones verlassen. Doch es gibt viele Kritiker unserer zunehmenden Abhängigkeit von diesen externen Wissensspeichern. Sie meinen, dass bereits Kinder die Kunst des Erinnerns erlernen sollten. Blink Nummer 6. Gedächtnistraining steigert den schulischen Erfolg, steht aber auf keinem Lehrplan. Warum sollten wir unser Gedächtnis trainieren, wenn wir Informationen so leicht im Internet nachschlagen oder mit Hilfe unseres Smartphones abrufen können? Weil uns ein gutes Gedächtnis in unserer beruflichen Laufbahn hilft. Der amerikanische Lehrer Raymond Matthews unterrichtet an einer Highschool im Problembezirk South Bronx in New York. Jedes Jahr wählt er 10 talentierte, aus prekären sozioökonomischen Verhältnissen stammende Schüler aus, um sie in der Kunst des Erinnerns zu schulen. Diese Schüler verbessern anschließend nicht nur ihre Merkfähigkeit, sondern auch ihre schulischen Leistungen. Jeder von ihnen besteht den Abschlusstest mit Bestnoten und das in einem sozialen Umfeld, in dem die Hälfte der Kinder nicht einmal die Graduate High School abschließt. Obwohl ein gutes Erinnerungsvermögen entscheidend für den schulischen Erfolg ist, steht es heutzutage in keiner Schule mehr auf dem Lehrplan. Wie wichtig das wäre, betont auch der Literaturkritiker E.D. Hirsch und fordert, dass Schüler nicht ohne ein Mindestmaß an Kulturbildung in die Welt entlassen werden. Gemeint ist damit ein kulturelles Bildungswissen, ohne das wir uns in der Gesellschaft nicht behaupten können. Doch wenn Kinder in der Schule Fakten lernen sollen, dann geht es dabei meistens um stumpfes Auswendiglernen, das ihr Gedächtnis keineswegs schult. Das wies sogar der Psychologe William James in einem Experiment nach. Über 8 Tage verbrachte er täglich mehr als 2 Stunden damit, die ersten 158 Zeilen des Gedichts Satyr von Victor Hugo auswendig zu lernen. Im Durchschnitt konnte er sich einen Vers innerhalb von 50 Sekunden einprägen. Anschließend ging er dazu über, Victor Hugos Roman Das verlorene Paradies auswendig zu lernen, brauchte diesmal aber im Durchschnitt 57 Sekunden pro Zeile. Seine Leistung verschlechterte sich folglich sogar. Ein geschultes Gedächtnis ist unerlässlich für schulischen Erfolg, Doch bloßes Auswendiglernen führt nicht zu einer Verbesserung unserer mnestischen Leistungen. Wir sollten unser Gedächtnis nicht mit reinen Fakten vollstopfen, sondern kulturelles Wissen erwerben, das wir für unser Zusammenleben in der Gesellschaft und unsere Interaktion miteinander benötigen. Blink Nummer 7. Herr Müller in der Mühle. Merke dir Namen, indem du sie in einprägsame Bilder verwandelst. Stell dir vor, du bist auf einer Party, auf der du fast niemanden kennst. Eine Flut neuer Namen überwältigt dich und du kannst sie dir kaum alle merken. Es sei denn, du findest eine Möglichkeit, diese abstrakten Namen in ein Bild zu verwandeln, das im Kopf hängen bleibt. Das sogenannte Becker-Becker-Paradox verdeutlicht die menschliche Fähigkeit, sich gut Fakten zu merken, die wir mit bestimmten Bildern assoziieren können. Im Rahmen einer Untersuchung wurde zwei Versuchsteilnehmern dasselbe Foto gezeigt. Dem einen Versuchsteilnehmer wurde mitgeteilt, der Nachname des darauf abgebildeten Mannes sei Becker. Dem anderen wurde gesagt, der Fotografierte sei Becker von Beruf. Als die Wissenschaftler den beiden Versuchsteilnehmern Wochen später die Bilder erneut zeigten und sie nach dem Namen bzw. Beruf des Mannes fragten, konnte der Beruf problemlos in Erinnerung gerufen werden, wohingegen der Name vergessen blieb. Wir erinnern uns an Fakten, wenn sie in einem bestimmten Kontext stehen. Die Berufsbezeichnung Bäcker löst eine Reihe von Assoziationen aus. Wir stellen uns einen Bäcker in weißer Schürze vor, der Teig knetet, während hinter ihm das Brot im Ofen eine angenehme Wärme und einen herrlichen Duft zu verströmen beginnt. Den meinen wir sogar fast riechen zu können. Diese lebhaften Assoziationen verfestigen die Informationen in unserem Gedächtnis. Diese Neigung des menschlichen Gehirns kannst du dir beim Erlernen neuer Namen zunutze machen. Dazu musst du die Namen lediglich in lebendige Bilder verwandeln. Lernst du etwa eine Frau namens Sophia Lochnow kennen, merk dir ihren Namen etwa, indem du dir unter Sophia die personifizierte Weisheit vorstellst, die nie in ein Loch fallen würde. Lochnow. Je alberner und unsinniger, desto leichter fällt es dir, solche Bilder und mit ihnen den Namen zu behalten. Blink Nummer 8. Mehr als nur Wörter. Beim Memorieren hilft es, Texte mit Emotionen und Bildern aufzuladen. Wie schön wäre es, wenn du unter einem sternenübersäten Nachthimmel in den Armen einer geliebten Person liegen und in diesem Moment dein Lieblingsgedicht rezitieren könntest, um dem Moment das i-Tüpfelchen aufzusetzen. Nur schade, dass du dir das Gedicht nie merken kannst. Nicht nur in romantischen Belangen ist es manchmal wichtig und hilfreich, ein Gedicht oder einen Text auswendig zu kennen. Haben wir das wirklich komplett verlernt? Du kannst diese Fähigkeit wiedererwerben, indem du den Text in deinem Kopf mit Zusatzinformationen anreicherst. Beim Memorieren ganzer Textseiten hilft es, sich ein persönliches Alphabet an Bildern zuzulegen, so wie es Gunther Karsten, ein berühmter deutscher Gedächtniskünstler, benutzt. Für das Wort und zum Beispiel stellt er sich einen Kreis vor, da sich und auf rund reimt. Das Satzende assoziiert er hingegen mit einem Nagel, den er an der entsprechenden Textstelle einschlägt. So nimmt er Texten und Gedichten das Abstrakte, das sie so wenig einprägsam macht. Carstens Erinnerungstechnik funktioniert besonders gut mit Bildern und lustigen oder schmutzigen Wortspielen, da unser Gehirn sie sich am einfachsten merken kann. Beim Versuch, uns in einem bestimmten Kontext das Wort Beste zu merken, könnten wir zum Beispiel an die beste Bratwurst denken, die wir je gegessen haben. Bratwurst und Beste sind durch eine Alliteration auch klanglich leicht assoziierbar. Viele andere Gedächtniskünstler, die an Wettkämpfen wie dem USA Memory Championship teilnehmen, nutzen anstatt Bildern Emotionen, um sich Inhalte einzuprägen. Die österreichische Memoria-Expertin Corinna Draschel zerlegt dabei Gedichte zunächst in einzelne Chunks und weist dann jedem Abschnitt eine Emotion zu, die sie anschließend zu einem Gefühlsstrom vereint, der einfacher zu merken ist als die Aneinanderreihung abstrakter Begriffe. Man könnte etwa das Gefühl des Verliebtseins mit dem Teil eines Gedichts assoziieren, der eine Beschreibung des Frühlings enthält, und eine quälende Melancholie mit einer düsteren Winterbeschreibung. Blink Nummer 9. Verbinde Erinnerungen mit wohlbekannten Orten und Wegen. Nun weißt du, wie du abstraktem Wissen eine einprägsame Form verleihen kannst. Aber wie speicherst du dieses Wissen langfristig so ab, dass du es nach Belieben reaktivieren kannst? Die Loci-Methode ist eine hilfreiche Technik zur effektiven Abspeicherung. Sie geht so. Du ordnest Inhalten einen bestimmten Platz entlang eines wohlbekannten Weges zu und machst es dir zunutze, dass sich dein Gehirn Räume und Wege besonders gut merken kann. Du kannst dir zum Beispiel die Wohnung aus deiner Kindheit vor Augen rufen und dir vorstellen, wie du die Tür öffnest, in den Flur trittst und dann in die Küche abbiegst, wo du die Informationen, die du dir merken möchtest, auf dem Küchentisch gleich neben den Schlüsseln platzierst. Wenn du die Informationen anschließend abrufen möchtest, musst du einfach nur durch die Wohnung gehen und wirst sie auf dem Küchentisch wiederfinden. Es gibt eine Reihe von Tipps, die beim Errichten eines Erinnerungspalasts helfen. Du kannst etwa bestimmte Zimmer für gewisse Themengebiete reservieren. Falls etwa Prüfungen in unterschiedlichen Fächern bevorstehen, weist du ein Zimmer der Biologie und ein anderes der Geschichte zu. Du kannst viele Erinnerungspfade aufbauen und dabei jeden Weg nutzen, zum Beispiel deinen Arbeitsweg oder deine Laufstrecke im Park, solange es dir nur gelingt, den Ort deutlich genug vor Augen zu rufen. So, das waren die Blinks zu Alles im Kopf behalten von Joshua Furr. Die Kernaussage dieses Buches lautet: Du musst nicht hochbegabt und kein Gelehrter sein, um ein ausgezeichnetes Gedächtnis zu haben. Die richtige Technik und ein wenig Übung bringen dein Erinnerungsvermögen schnell wieder auf Trab. Unser Gehirn merkt sich Dinge, die mit Bildern und Emotionen assoziiert werden, besonders gut. Mache dir das beim Memorieren von Namen und Texten zunutze. Was du konkret umsetzen kannst? Übe immer weiter. Wann immer du eine neue Person kennenlernst, erfinde ein Bild oder ein Wortspiel, das zum Namen der Person passt. So merkst du dir den Namen ganz schnell. Gehe methodisch vor. Nutze bei der Vorbereitung auf deine nächste Prüfung die Loci-Methode, elaborative Kodierung und Chunking. So prägst du dir alles ein. Hast du vielleicht ein Feedback für uns? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Alles im Kopf behalten als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.